Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Powered by Knabe Cola und Fuchs.
Hallöchen, hier ist Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Miriam Sinnow. Mir gegenüber sitzt virtuell zugeschaltet Nina Potzel, die einfach nochmal das Intro reingehauen hat. Sie mag es einfach so sehr.
So gerne.
Nina, hallo.
Ja. Hallo, liebe Miri. Natürlich auch Miriam Sinnow genannt hier. Mir virtuell zugeschaltet. Es ist vielleicht, ihr bekommt es, liebe HörerInnen, nicht immer mit, aber aus irgendwelchen Gründen werden unsere Jingles immer doppelt abgespielt, wenn ich da draufklicke. Und ich verstehe es nicht, wieso. Also es ist immer ein kleiner Lacher. Starten wir richtig gut rein. Miri, wie geht's dir?
Danke, soweit alles wunderbar. Die Sonne scheint. Ich glaube, von diesem Frühling, von dem alle sprechen, können wir jetzt offiziell auch sprechen. Ich sage, er ist da. Er wird auch nicht mehr gehen. Und das tut natürlich gut. Und on top, 23 von 26 Spieltagen der Bundesliga sind quasi durch, ganz offen gesagt. Natürlich ein Spiel steht noch aus, das Montagabendspiel zwischen Hoffenheim und Köln. Das werden wir jetzt nicht besprechen können. Die Transparenz wollen wir euch ja immer bieten. So viel aber erstmal zum Generellen und zu mir. Nina, bei dir soweit alles schick?
Super toppy, ey, dieser sogenannte Frühling, fantastico. Und ich liebe ja diese Zeit auch so, weißt du, im April, Mai, wenn dann auch das in den Stadien, ey, wir haben es gesehen, die Leute im T-Shirt mit Sonnenbrille, gute Laune, Meisterschaftsfeiern haben wir ja auch am Start. Also da wartet eine gute Sache auf uns. Ist auf jeden Fall eine schöne Zeit im Jahr.
Ja, also ich habe es letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ins Stadion bei dem Wetter, holt euch gute Getränke und gönnt euch einfach die Stimmung. Wirklich, setzt euch hin, selbst wenn es euch nur so halb interessiert, aber es macht Spaß, glaubt uns.
Und dann wird man auch noch gecatcht, wenn es einen nur so halb interessiert, dann wird man meistens noch gecatcht, auch von den Leuten, die damit vor Ort sind und so. Eben. Ach ja, wollen wir mal reinstarten in diesen Spieltag?
Auf geht's.
Das war der Spieltag.
Der 23. Spieltag nämlich, und wir haben es schon gesagt, jawohl, der Titel ist nun final vergeben, und was eine Überraschung, die Münchnerinnen. Der FC Bayern München holt die Meisterinnenschaft mit einem 3:2 bei Union Berlin, und das hatten wir in der letzten Woche auch schon gesagt, ein bisschen zerstückelt dieser Spieltag, denn sie haben diese Meisterinnenschaft tatsächlich am Mittwochabend gefeiert, vorgezogen, weil sie ja noch in der Champions League am Wochenende dann ran mussten, die Münchnerinnen. 3:2 gewonnen gegen Union. Noch nie ist dieser Titel so früh gefeiert worden. Die Münchnerinnen auch zum vierten Mal in Folge diesen Titel geholt. Also wirklich in Folge. Insgesamt haben sie 8 Titel geholt. 7 davon in diesem Bundesliga-Format. 1976 war es ein bisschen anders geregelt. Ja, und jetzt sind sie da eben an der Spitze dieser Liste gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg und dem ersten FFC Frankfurt angekommen. Miri, Barcala, José Barcala, der Trainer der Münchnerinnen, hat gesagt, this is exceptional, also das ist außergewöhnlich, wird gefeiert. Mein Gefühl war so, der Rest der Liga hat das eher als so ein Schulterzucken hingenommen. Wie ging's denn dir damit?
Ja, so halb. Also ich glaube, für die meisten und eben auch die meisten in der Liga war es irgendwie schon klar, dass wenn nicht heute, dann halt morgen gefühlt dieser Titel vergeben wird, auf jeden Fall das Ganze nicht bis Saisonende dauern wird. Dass es jetzt so früh ist, ist herausragend, ist wirklich besonders. Und ich glaube, wenn man nicht in der Situation ist, die der FC Bayern hat, dann will man das so schnell so ein bisschen, ja, ist nicht so wichtig sehen. Aber eigentlich, und das sage ich ja jetzt auch mit vollem Respekt, das habe ich vor kurzem schon mal gesagt, was die Bayern da hinlegen zurzeit in immer noch 3 Wettbewerben, ist wirklich außergewöhnlich. Die hatten auch im Hinterkopf, das kann mir keiner anders sagen, ein Champions-League-Spiel, ein fettes Champions-League-Spiel, und haben trotzdem auch in einem Spiel gegen Union Berlin, die es denen zu Hause bei sich im Stadion an der Alten Försterei überhaupt nicht leicht gemacht haben, haben sich durchgesetzt, haben das durchgezogen und wollten das vielleicht auch wirklich jetzt schon ziehen, diese Meisterschaft, weil dann hast du es durch, weißt du, dann kannst du da zumindest innerlich so einen kleinen Haken hintermachen. Und dass sie da nicht gefeiert haben, also die haben sind ein bisschen durch die Kabine gesprungen, haben getanzt, ganz logisch war
es da nicht.
Genau. Absolut. Also unter anderem übrigens ja auch was für ein wunderschönes Zuckertraumtor von Julia Gwynn, die sich das sah so aus, als wenn, ja, okay, mach ich mal kurz. Also, ja, wie geil sie den da, ich glaube, Volley genommen hat, das sah so toll aus. Aber ja, deswegen, also Chapeau an der Stelle an den FC Bayern München. Ich finde es wirklich herausragend, was sie gemacht haben. Aber kann mir natürlich auch vorstellen, dass für den Rest der Liga das eher so eine Formsache war.
Ja, voll. Ich finde es richtig cool, irgendwie so zur Story mit dazu gehört, dann eben eine Julia Gwin, Siegtorschützin.
Und das mit einer kaputten Schulter, oder?
Ja, stimmt, auch noch aus der Nationalelf so. Und 6 Minuten vor Feierabend. Also da checke ich dann schon, dass das irgendwie krass ist. Und umso bitterer, so aus Münchner Sicht, Mittwochabend auswärts, so gibt schönere Orte, wo man irgendwie die Meisterinnschaft feiern kann. Auf der anderen Seite wiederum, hey, an der Alten Försterei, da waren mehr als 13.000 Zuschauende. Und die Münchnerinnen haben ja auch in, also, gibt ja überall in Deutschland sehr, sehr viele Bayern-Fans, aber in Berlin ja auch nochmal, weil da ja einfach generell viele Leute leben, viele. Also ich glaube schon, dass das dann irgendwo auf eine Art auch cool war. Und du hast es gerade gesagt, ne, Union hat es denen richtig schwer gemacht. Also die haben immer wieder, also zweimal dann auch wieder ausgeglichen. Und das eben als Aufsteigerin gegen den großen FC Bayern München, die so abgefahren unterwegs sind. Sophie Weidauer und Lia Kamba waren es, die da ausgeglichen haben, nachdem Edna Imade und Barbara Dunst jeweils vorgelegt haben. Also ja, Union top, Bayern auch top, geiles Spiel. Und bei den Bayern dann eben auch, ne, hat man erst noch diese Meisterinschaft gefeiert und das hat Barcala eben auch zugestanden, obwohl es dann am Samstag ja direkt mal weiterging mit einem krassen Spiel, nämlich gegen den FC Barcelona, FCB gegen FCB, im Halbfinale der Champions League in der großen Allianz Arena. Da waren dann mehr als 30.000 Leute im Stadion und haben ein 1:1 gesehen.
Ja, und das ist natürlich auch, um jetzt dabei zu bleiben, irgendwie herausragend gegen ein starkes FC Barcelona, was einfach immer zu den Top-Anwärtern für diesen Titel gehört. Ist jetzt so ein bisschen natürlich die Frage, zuerst zu Hause zu spielen, ist nett, hast jetzt aber da quasi halt nur ein Unentschieden rausgeholt, musst jetzt eben auswärts noch ran und zwar kommenden Sonntag dann im Camp Nou, im großen Barca-Stadion, was so atmosphärisch natürlich heftig ist. Mindestens genauso heftig wie eben die Allianz Arena aus Bayern Sicht. Aber da jetzt dann wirklich zu überstehen, das braucht individuell, jede einzelne Spielerin braucht da schon einen krassen Sahnetag, würde ich behaupten.
Voll, aber ich glaube, dass gerade die Münchnerinnen so die Type an Spielerinnen sind, die das geil finden. Und die dann so in so einen Jetzt-erst-recht-Modus reinkommen. Vor allen Dingen, ja, wenn man halt anschaut, ne, war ja ein krasses Comeback einfach nach dieser 1:7-Niederlage, die es im, was war das, Oktober damals gegeben hat, noch in der Ligaphase der Champions League. Das gibt, glaube ich, safe Auftrieb und eben, dass man sich da richtig drauf fokussieren kann dann. Auf jeden Fall irre Geschichte bei dem Spiel an sich. Also frühes 0:1 durch Eva Pajor, die wir ja auch alle noch kennen aus Bundesliga-Zeiten. Ab einer halben Stunde sind die beiden besser ins Spiel gekommen. Und dann Augen auf Franziska Kett. 69. Minute macht sie den Ausgleich, war bis dahin auch schon super auffällig. Bekommt dann aber in der 80. eine rote Karte. Und zwar, weil sie ihrer Gegenspielerin Selma Parayuelo an den Haaren zieht. José Barcala hat sich dann darüber so doll aufgeregt, dass auch er eine rote Karte bekommen hat. Und Miri, das ist, ich finde, also da müssen wir drüber sprechen, über dieses Thema, weil das natürlich auch große Wellen geschlagen hat, weil wir das ja auch kennen, Kathi Hendrich bei der Europameisterinschaft natürlich ebenfalls. Und Bianca Rech, die Direktorin der Frauenfußballabteilung bei den Münchnerinnen, hat im Interview nach dem Spiel gesagt, man müsste darüber sprechen, eventuell eine Regelung einzuführen, die die Haarlänge begrenzt. Weil sie meint, ja, es kann ja nicht sein, dass man halt, ne, wie so eine ganz normale Bewegung quasi ans Trikot greifen will und dann die langen Haare greift, so. Und da entspinnt sich natürlich eine Debatte darüber, braucht's das? Braucht's eine Regelung, wie lang die Haare von Spielerinnen sein dürfen? Miri, wie stehst du dazu?
Es ist unheimlich schwer, das so einzugrenzen, weil du da dann natürlich einfach wieder Regelungen schaffst, die es eigentlich nicht geben sollte in der Selbstfindung, in der Entscheidung darüber, wie du auszusehen, wie du aussehen möchtest und dementsprechend, wie du auszusehen hast. Ich kann schon verstehen, den Gedanken vielleicht dahinter auch zu sagen, ab so und so einer Länge musst du dafür sorgen, dass sie eben nicht in Trikot Bereich hängen, damit sowas nicht passiert. Mhm. Es kommt für mich aber auch ganz krass auf den Ort des Ziehens an. Also wenn unten am unten quasi, wenn die Haare so lang sind, dass sie bis zum Po gehen und du dann da irgendwie die Haare zu greifen bekommst, kann ich mir schon eher vorstellen, dass damit das Trikot gemeint war, als wenn du oben am Zopf quasi schon zupackst. Und wenn ich an Kathi Hendrich denke, war das zum Beispiel so ein bisschen mehr in die Richtung oben.
Ja.
Aber in dem Fall jetzt bei der Münchnerin, bei Franzi Kett, da bin ich eigentlich auch bei Rech zu sagen, ey, die hat das Trikot gezupft und mehr wollte die nicht und ist da dann leider in den Haaren hängen geblieben und es ist ja alles innerhalb von hundertstel Sekunden, ne? Das kannst du gar nicht richtig nachvollziehen. Nur so eine Regeländerung, ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren nicht so schnell erleben, weil das einfach so viele Ausnahmen und Zustimmungen und so weiter geben oder ja geben muss, damit sowas überhaupt dem Ganzen zugestimmt wird.
Ich finde auch irgendwie so diese Argumentation von wegen, ja, sie wollte halt ans Trikot und dann wäre es ja irgendwie weniger schlimm oder so. Auch Trikot ziehen ist nicht erlaubt.
Ja.
Von daher soll man da jetzt irgendwie in...
Aber kann dann auch mit Gelb verwarnt werden, weißt du? Es ist ein Unterschied, ob du dann Rot dafür bekommst für eine Tätigkeit, so wie Haare ziehen nun mal ist, oder halt Gelb bekommst, weil du am Trikot gezogen hast.
Aber da ist es total schwierig, die Intention irgendwie rauszufiltern. Mhm. Plus, ich finde es halt... Also es gibt ja auch Regelungen, was Schmuck angeht oder so, die gibt's. Aber das ist ja was man viel easier an- und ablegen kann als die Haare. Und ich finde, das greift dann wahnsinnig doll auch in die Selbstbestimmung und freie Entfaltung der Persönlichkeit irgendwie ein, weil Haare sind was extrem, also was eine Identität total ausmacht. Und dann kommt eben auch noch der Aspekt Rassismus mit rein, wo wir auch schon bei Kathi Hendrich drüber gesprochen haben, auch Salma Parayuelo, wieder eine schwarze Spielerin. Mhm. Und Haare bei schwarzen Frauen sind einfach nochmal ein anderes Thema als sowieso schon. Und das, finde ich super, super schwierig, wenn dann da eben weiße Personen drüber reden und irgendwie die Haarlänge von, also die Länge von Braids zum Beispiel bestimmen wollen. Was ja so toll das Ding ist, dass die super lang sind und super teuer aussehen so und das irgendwie auch ein Protective Hairstyle ist, der die Haare schützt. So, und das finde ich super, super schwierig. Wo ich mitgehen würde, dass man dann sagt, so dafür sorgen, dass die zusammengemacht werden als Top oder halt ein bisschen hoch. So.
Ja.
Das würde ich vielleicht noch sagen, maybe. Wie gesagt, gibt ja auch so beim Schmuck und so weiter Regelungen.
Ja, mehr aber wäre das ja auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch Rech irgendwas anderes gemeint hätte als das, weil du kannst, wie du schon sagst, du hast es komplett richtig formuliert, du kannst nicht reingrätschen in der Entscheidung darüber, wie deine Haare auszusehen haben. Ja. Auf keinen Fall. Aber dafür Sorge tragen, dass sie nicht auf dem Trikot stattfinden, sage ich mal ganz bildlich. Ich glaube, das funktioniert. Nicht ohne Grund tragen auch viele einen Dutt oben drauf und so weiter und so fort, weil sie vielleicht auch selbst davon gestört sind. Aber auch das ist ja eine eigene Entscheidung. Aber wenn du dann eben vermeiden möchtest, dass dir an den Haaren gezogen wird, dann muss das eigentlich weg von jedem Trikotbereich.
Und ehrlich gesagt, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist dann ja auch ein Thema für so Sichtbarkeit der Rückennummer. Sowohl für Schiedsrichterinnen als auch für KommentatorInnen. So,
ja, aus deiner Sicht, Nina, guck mal.
Auch dann nochmal eingefallen. Ja, weil da wird ja auch ganz viel Sorge getragen, von wegen irgendwie die Nummern dürfen nur so und so aussehen und Farben und pipapo. Ich finde es richtig schwierig, weil ja generell auch Haare so im Fußball, ich meine, es gab auch Zeiten, wo quasi alle Spielerinnen irgendwie kurze Haare hatten und dann irgendwie von Mannsweibern oft gesprochen worden ist. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal irgendwie so kurz thematisiert, dass es irgendwie so ein bisschen wie so eine Gegenbewegung gegeben hat, eben dass jetzt die Spielerinnen, oder dass es super wenige Spielerinnen noch gibt, die kurze Haare tragen. Das finde ich, es gibt safe auch irgendwie Forschungspapiere darüber oder so. Das finde ich super, super spannend, weil da eben so viel drinsteckt und aber, um das vielleicht mal abzurunden gerade, ich so eine, also wirklich, wenn es wirklich darum geht, abzumessen, wie lang die Haare von einer Spielerin sein dürfen und sie muss sie im Zweifel abschneiden oder was auch immer, das finde ich völlig bescheuert und ehrlich gesagt auch wirklich schlimm, dass das thematisiert, also dass das überhaupt zur Sprache kommen sollte, bin ich ehrlich.
Aber ich glaube, wie gesagt, dass das nicht ansatzweise so irgendwie auf dem Tisch lag. Ich glaube, es geht eher darum, inwiefern du dann vorgeben kannst zu sagen, bitte binde deine Haare zusammen. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, aber gleichzeitig halt auch irgendwie so, das Thema eben soll dann Raum gemacht werden, um irgendwie ein anderes Foul zu erleichtern oder wie. Oder sollte man dann eher Trikotzupfen noch härter bestrafen oder wie? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau, aber gleichzeitig finde ich es irgendwie total spannend, darüber zu reden. So, weil da eben so viel drin steckt. Ach ja.
So viel also zu dem Thema. Dazu wird es noch ordentlich Diskussionspotenzial geben. Wir wollen nochmal aufs Sportliche schauen. Also im Hinspiel haben die Bayern von 1:1 gegen Barca rausschlagen können. Das Rückspiel jetzt kommenden Sonntag, genauer gesagt am 3. Mai. Anstoß 16.30 Uhr im Camp Nou, übrigens in der ZDF-Mediathek sowie im ZDF im Free-TV zu sehen. Also schaut euch das bitte, bitte, bitte an. Könnte richtig, richtig spannend werden. Wir drücken da auf jeden Fall die Daumen. Also, um nochmal zusammenzufassen auch, ganz oben ist es entschieden in der Bundesliga. Wie sieht's unten im Keller aus? Denn da gab's ein richtig schönes Aufeinandertreffen, sogar zwei, um genau zu sein. Zum einen Nürnberg gegen den HSV. Es ging 0:1 aus.
Jawohl. Und es war eine richtig knappe Kiste. Vom Spiel her beide Teams mit echt einigen Chancen. Der HSV aber dann am Ende insgesamt mehr vom Spiel und vor allen Dingen in der zweiten Hälfte auf jeden Fall fokussierter. Und dieses 1:0 bedeutet dann eben, dass der HSV rankommt und jetzt auf einen Punkt ran ist an Nürnberg, die da jetzt nochmal richtig reinrutschen in diesen Abstiegskampf und ja eigentlich schon so ein bisschen entfernt waren. Man hatte schon das rettende Ufer sozusagen in Sicht. Nürnberg hat dann, muss man auch ehrlich sagen, ne, gerade in der zweiten Hälfte was eher so ein Mithalten und gar nicht so sehr selber forcieren. Und naja, sagen wir mal so, beim Nürnberg die Stimmung kippt. Die Fans sind nicht happy, die Clubfrauen-Supporters, die Begrüße an der Stelle, haben einen Post abgesetzt, wo sie auch gesagt haben, der Einsatz der Spielerinnen auf dem Platz im großen Fragezeichen, also jetzt sinngemäß, und auch der Verein selber ist nicht happy und hat Thomas Ostendorp entlassen, den Trainer. Isabel Bauer, die bisherige Co-Trainerin, übernimmt interimsweise, gerade mal 27 Jahre alt, völlig krass. Ja, das. Ich bin gerade selber so ein bisschen nicht schockiert, aber überrascht, dass da beim 1. FC Nürnberg eben doch nochmal was ins Wanken kommt.
Absolut. Jetzt hast du halt drei Spiele Zeit, um das Ganze irgendwie nochmal gerade zu biegen. Aber es ist irgendwie klar, ich finde es spannend, dass sie jetzt quasi noch die Reißleine gezogen haben. Aber ein Sieg aus den letzten 5 Spielen, also 4 Niederlagen, um genau zu sein, das ist schon nicht wenig. Und wie du schon sagst, genau jetzt haben sie eben nicht mehr damit gerechnet, irgendwie noch was mit dem Tabellenkeller zu tun zu haben, geschweige denn mit den Abstiegsplätzen. Und deswegen kann ich den Schritt auch irgendwie nachvollziehen. Jetzt kommt es auf diese klassischen Zeichen an oder auch auf diese Reaktion der Spielerin, ne, sich gegenüber einer vermeintlich neuen Trainerin quasi durchzusetzen, da wirklich auch Verantwortung zu übernehmen. Wird mega, mega spannend, was Isabel Bauer da noch ziehen kann. Ich schaue mir mal gerade parallel noch dazu das Restprogramm an, was wahrscheinlich nicht ganz so leicht wird. Also du hast jetzt im kommenden Spieltag Frankfurt auswärts, dann empfängst du Essen und bist am letzten Spieltag in Wolfsburg. So, und jetzt erklärt sich doch eigentlich noch mehr, warum dieser Schritt getan wurde, weil du hast wirklich gedacht, spätestens jetzt sind wir raus aus dem Ganzen. Jetzt muss dann frischer Wind rein und du kannst jetzt nur hoffen, dass da irgendwie die Spielerinnen mitziehen.
Ja, ich glaube, das ist es vor allen Dingen, dass eben der Einsatz der Spielerinnen, was ja auch die Fans da so bemängelt haben, dass das ein Thema ist, weil Ostendorp an sich, der ist ja schon echt eine Weile bei Nürnberg auch gewesen, war schon mal in der Bundesliga mit denen, dann sind sie wieder abgestiegen, haben trotzdem an Ostendorp festgehalten, direkt wieder aufgestiegen und er hat ja auch seinen Ansatz verändert, also in der ersten Bundesliga-Saison war es ja so und wir wollen richtig spielen, wir wollen den Ball haben, jetzt war es dann eher ein pragmatischerer Ansatz, was ja auch gut funktioniert hat über weite Strecken. Deswegen hat mich das so ein bisschen überrascht. Das war wirklich Viertelstunde, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ist diese Nachricht reingekommen. Und ich habe wirklich gedacht, so, hey, krass, was ist denn da los? Auch gerade vor diesem Spiel gegen Frankfurt, wo man ja in der Hinrunde noch 5:3 gewonnen hat, dieses irre Ding da. Und es ist so wirklich klassisch. Nochmal, wie heißt es so schön, Miri, der Trainereffekt, oder wie?
Ja, genau. Von dem spreche ich eben auch. Dann, ja. Ja, da bin ich gespannt. Und dass es den gibt, könnte man jetzt mal behaupten, haben wir beim HSV eben gesehen, der eben so einen ganz wichtigen Dreier holt. Die haben nämlich vor der Länderspielpause sich schon von Lise Brancao getrennt. War irgendwie auch eine krasse Nachricht. Rodolfo Cardoso hat da übernommen, 57-jähriger Argentinier, der eben für den HSV bei den Männern, ist klar, eine ganze Weile gespielt hat und eben nach seiner aktiven Laufbahn den Club erhalten blieb, in verschiedenen Funktionen eben schon im Nachwuchsbereich tätig. Ich war eben auch bei den Frauen. Jetzt hat er übernommen und hat eben schon mal den ersten Dreier geholt. Und das eben auch jetzt im Schlussspurt dieser Liga. Mega spannend und mega wichtig für den HSV. Ich möchte weiterhin nämlich sagen, dass obwohl Nürnberg und der HSV da so unten so ein bisschen kratzen, sie mit Union übrigens, also alle drei Aufsteigerinnen sind Stand jetzt, nächste Saison wieder dabei, ja. Und das ist immer noch, finde ich, ein Fakt, den man wirklich applaudieren kann.
Das auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt der Saison überm Strich zu stehen, ist krass. Gleichzeitig gehört halt auch mit dazu, ne, durch dieses 0-1 von Nürnberg und für HSV 1-0. Sie waren die 3 Punkte auf die SGS Essen, aber es sind halt immer auch nur noch 3 Punkte auf die SGS Essen, die da nämlich auch gewonnen hat. 4-3 gegen Jena, völlig irre.
Geschichte.
Und wenn wir das jetzt, die beiden Spiele so zusammen betrachten eben, Jena, ja, müssen wir sagen, die sind jetzt 7 Punkte vom rettenden Ufer entfernt. 7 Punkte Rückstand auf den HSV. Aber eben Essen, 3 Punkte auf den HSV, 4 Punkte auf Nürnberg. Nürnberg mit diesem ultra harten Restprogramm bei noch 9 zu vergebenen Punkten, das ist nochmal richtig, richtig spannend da am Ende. Und absolut. Ich gucke auch gerade mal, wie das Restprogramm bei Essen aussieht. Die spielen am letzten Spieltag gegen Freiburg. Und wir haben ja eben dieses direkte Duell zwischen Essen und Nürnberg noch. Am 8. Mai ist es dann. Freitagsspiel. Boah, alter Schwede, Miri. Was ist denn so dein Gefühl? Nürnberg jetzt nochmal richtig reingezogen in den Abstiegskampf. Essen, bisschen Aufwind durch dieses 4-3. Holt Essen Nürnberg oder den HSV noch ein?
Ich würde fast meinen, ja. Irgendwie habe ich da so ein bisschen so ein Gefühl. ich weiß nicht, irgendwas beschäftigt mal mich da. Ich habe da so ein irgendwas knistert da in irgendeiner Ecke meines Gehirns, dass das nochmal was werden könnte. Das ist auf jeden Fall super spannend und kann sich eben noch ein paar Spieltage ziehen bei den wenigen, die wir noch haben. Im Gegensatz eben zu der Situation von Carl Zeiss Jena, ne? Das müssen wir auch mal sagen. Weil nämlich, wenn die jetzt, Freiburg ist da das richtige Stichwort, wenn die kommende Woche gegen Freiburg nicht gewinnen, dann ist das Ding quasi durch. So, ja. Dann bist du nämlich weg. Und das ist schon echt heftig, als wirklich Traditionsverein eben auch im Frauenfußball. Ist ganz schön traurig, muss man sagen.
Voll. Und deswegen, ach man, Leute, ihr wisst doch, ich will am liebsten, dass niemand absteigt. So. Aber noch viel weniger, dass die SGS Essen dann im Zweifel auch noch mit absteigt. Und deswegen finde ich das so geil, dass es dann nochmal so spannend ist und wir eben auch dieses Direktduell Nürnberg-Essen noch bekommen. Der HSV am nächsten Spieltag gegen Union Berlin, die den Klassenerhalt ja schon geschafft haben. Mhm. Aber da ja trotzdem auch ja so in der Peripherie sind mit Aufsteigerinnen. Das wird eine richtig, richtig spannende Sache. Der Vollständigkeit halber natürlich auch hier noch ein bisschen was zum Spiel. Dieses 4-3, geprägt von Torhüterinnenfehlern, sowohl bei Jena Jasmin Janning als auch bei der SGS Kim Sindermann, die da beim 1-2 in die Füße von Rieke Tietz direkt spielt. Melina Reuter tunnelt sie beim 2-4. Echt super bitter. Aber auch funny story, Miri hier, ich habe ein paar Fun Facts am Start zu dieser Partie. Bei Essen, die 4 Tore waren jeweils ein Doppelschlag. Ja. In der 6. und der 8. Minute Ella Thorn und Jacqueline Meissner. Und in der 56. und 58. Minute dann Meissner und Thorn. Umgedreht, gespiegelt quasi. Und noch mehr Fun Facts, ihr Lieben. Für Meissner sind das ihre ersten Ligatreffer seit April 2024. Da war es ein Tor gegen Nürnberg. Im November hatte sie im Pokal nochmal gegen Potsdam getroffen und so. Aber mal Pokaltreffer rausgerechnet, ne? Das letzte Mal hat sie in der Saison in der Liga doppelt getroffen. In der Saison 2020-21. Und wenn ich das bei Soccer Donna richtig gelesen habe, dann ist das ihr erster Doppelpack gewesen.
Kick mal einer an. Also, es war doch ein toller Tag, also für sie.
Ich glaube, für komplett Essen. Also, weil wenn das Spiel verloren gegangen wäre, dann dann wäre da, glaube ich, die Stimmung auch nochmal ganz anders. Und jetzt hat man richtig Aufwind da. Die Essenerinnen, die machen ja auch den letzten Spieltag, den 17. Mai, machen die irgendwie ganz groß, machen ganz viel Werbung. Da sind Musikerinnen auch am Start und so. Coole Sache auf jeden Fall, da können die Essenerinnen...
Also die sind sich, glaube ich, der Ernsthaftigkeit irgendwie auch nochmal bewusst und wollen eben bis zum letzten Spieltag, bis die Pfeife ertönt, durchziehen und kämpfen. Ein ordentlicher Kampf. Nee, die Überleitung passt halt nicht, weil das war es einfach nicht. Muss man vor allem sagen, aus Wolfsburgs Sicht, ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir machen so ein bisschen Trampolinspringen quasi. Wir waren erst ganz oben, jetzt waren wir dann ganz unten und dann springen wir wieder nach ganz oben. Rennen um Platz 2 und 3.
Absolut, gern, weil das ist wieder offen. Also das ist irgendwie noch nicht erledigt. Das hat sich der VfL Wolfsburg ganz bestimmt anders vorgestellt. Ich glaube, diese Vizemeisterinnenschaft, die war quasi schon so ein bisschen festgenagelt in den Köpfen. Ja, die wackelt jetzt aber wieder doch nochmal so ein bisschen. Die haben sich nämlich von Frankfurt ja ein bisschen was auf die Nase geben lassen. Frankfurt mit einem krassen Sieg, 3-1 gewinnen die gegen die Wölfinnen. Das war ein mega, mega spannendes Spiel, zumindest wenn man Frankfurt-Fan war, weil es war irgendwie auch, es hat Spaß gemacht, will ich fast meinen.
Ja, ey, Zweiter gegen Dritter, Sonne, Sonnenbrille, Mensch in T-Shirt, sicherlich, ich war nicht vor Ort, aber sicherlich ganz viel Sonnencreme-Geruch und dann eben dieses 3-1, das Hinspiel war ja schon ein 3-2 gewesen, aber Miri, also, wir haben ja so ein bisschen schon vorher getickert und kurz gesprochen. Was war das bitte für ein Auftritt von der Wolfsburger Defensive vor allen Dingen? Wow, war das mies.
Ja, die waren teilweise so ein bisschen zum Zuschauen eingeladen, hatte man das Gefühl, hatten an dem Tag nicht ganz so viel Bock, das will man denn ja gar nicht unterstellen. Es sah halt nur teilweise eben so aus, weil sich eine Anyomi und Co. da irgendwie durchdribbeln konnten und wirklich schöne Tore haben dementsprechend stattfinden lassen. Man muss aber auch sagen, dass sie gerade im Tor, die Wölfinnen, ein bisschen geschwächt waren, weil es jetzt auch nicht so oft vorkommt, dass die Nummer 3 im Kasten steht. Also ist Dina Johannes weiterhin gesperrt gewesen. Martina Tufekovic, glaube ich, verletzt. Bitte?
Muskuläre Probleme.
So, und dann muss Smolacik ran und ist halt auch ein super junges Mädel, die dann teilweise, weißt du, einen Weitschuss, der dir dann durch die Finger rutscht, durch die Beine kullert. Das ist ein harter Tag gewesen für sie. Und gerade weil die Wölfinnen, glaube ich, hier und da dann doch auch noch mal ein bisschen Druck ausgeübt haben, um sich eben genau diesen zweiten Platz vielleicht auch zu safen.
Ja, und gleichzeitig gehört halt auch mit dazu, dass Smolacik ja trotzdem richtig krasse Paraden gezeigt hat teilweise. Umso bitterer macht es dann eben diesen Gegentreffer, der ihr da so durch die Finger rutscht. Und es gehört ja auch irgendwo zur Aufgabe einer Torhüterin mit dazu, so die Defensivreihe vorher im Griff zu haben und im Zweifel zu dirigieren. Und vielleicht haben wir da halt dann das gesehen, dass das ihr eben nicht so gut gelingt wie ihren Kolleginnen. Auf der anderen Seite, natürlich ist es auch die Aufgabe der Defensivreihe selber, da zu sein und fokussiert zu sein und nicht irgendwie Anyomi die grüne Wiese vor der Nase freizulassen. So. Und da müssen wir dann aber auch sagen, bei Frankfurt sprechen wir ja oft darüber, Thema Effektivität, dass die machen und tun und rödeln, aber irgendwie nicht so zu den glasklaren Chancen kommen, beziehungsweise die dann nicht nutzen. Und das haben sie in dem Spiel halt schon einfach gemacht.
Ja, und dann ist es aber auch einfach, glaube ich, teilweise, es hat Nicole Anyomi nach dem Spiel nämlich auch gesagt, die Stimmung, die Fans, so ein volles Stadion, was, das macht dann einfach Spaß im Rentanobad, dass da dann einfach die Stimmung auch stimmt und du dich davon dann eben tragen lässt. Also Wolfsburg verpasst es eben, diese Vizemeisterschaft fix zu machen. Die Teams, also Wolfsburg und Frankfurt, trennen eben nur noch 5 Punkte. Wir haben es gerade gesagt, es sind noch 9 zu vergeben. Da kann wirklich noch mal was passieren. Und ich bin richtig gespannt, wie lange sich das zieht. Ob wir vielleicht sogar erst am letzten Spieltag dann die Entscheidung haben, das wäre schon krass. Ein Achtungserfolg war das für Frankfurt allemal, vor allem auch ein sehr, sehr wichtiger, denn sie haben in Sachen Europapokal unheimlich viel getan. Das sind jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen. Dementsprechend, sie pirschen sich so ran, um eben allein international da mal ein bisschen was festzuziehen.
Ja, auf jeden Fall. Die Leverkusenerinnen haben natürlich auch noch gespielt gegen Freiburg und wir haben das so aufgelistet bei uns, dass eben ja Werder und Freiburg schon auch noch so ein bisschen mit dazugehört haben in diesem Rennen um Platz drei. Dann vielleicht, maybe, aber da sind die komplett raus, also gar keine Frage. Freiburg 15 Punkte hinter Frankfurt, Werder jetzt 8, also da können wir jetzt auch wirklich faktisch einen Strich drunter setzen. Leverkusen 4-1 gegen Freiburg gewonnen, 2-0 schon nach 9 Minuten. Völlig irre. Und Werder eben mit dem 1-1 gegen Leipzig. Werder hat am Mittwoch ja auch noch gegen Wolfsburg gespielt. Also parallel, während die Münchnerinnen die Meisterinnenschaft fix gemacht haben, hat es ja auch noch das Spiel Werder gegen Wolfsburg gegeben. Nachholspiel an der Stelle. Ist ein 0-0 gewesen, also ganz andere Kiste. Aber, also ich sag mal so viel, ich fand's ein bisschen wild, als ich's geguckt habe. Ich habe gerade gekocht und dann so Splitscreen Bayern Union und Werder Wolfsburg geguckt und bei Bayern Union ging's halt übelst ab und dann Werder Wolfsburg so 0-0, was für Werder ja voll krass ist, irgendwie halt mit Wolfsburg so mitzuhalten. Und dann ging's da aber gegen Spielende auch nochmal richtig ab, so rote Karte erstmal Werder und dann aber auch noch rote Karte Wolfsburg, so bisschen wild. Ganz witzig, aber hier, Fun Fact, Nina ist wieder am Start, Leute. Werder ist jetzt das Team mit den meisten Unentschieden in der Liga. 7-mal haben sie unentschieden gespielt. Danach sind es 4 Teams mit je 6 Unentschieden. Leipzig eben auch. Union, SGS und HSV. Und Larissa Mühlhaus, die ist jetzt alleinige Rekordhalterin, was verwandelte Elfer in der Bundesliga angeht. 9-mal hat sie getroffen. Eben auch bei dem 1-1 gegen Leipzig am Wochenende. Das ist schon krass. Haben wir am Anfang der Saison auch direkt gesagt. Und sie bleibt einfach die Elfer-Queen.
Absolut. Und Larissa Mühlhaus ist eigentlich genau das richtige Stichwort, um in unsere nächste Kategorie zu kommen.
Werbung. So, Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Die ganz aufmerksam unter euch, die haben's mitbekommen. Unsere Partner heißen Fums und Knabe Cola.
Unsere Lieblingsfußballnasen von Fums, ja, die sollten den meisten von euch schon ein Begriff sein. Aber wusstet ihr eigentlich, warum Knabe Cola bei uns am Start ist?
Weil sie richtig, richtig Bock haben, Frauensport und vor allem Frauenfußball zu unterstützen. Und damit sind sie ja bei uns aber sowas von an der richtigen Stelle.
On top schmeckt die Cola auch noch, ja, ich will nicht so sagen ganz gut, sondern richtig gut. Und das ist ja wohl ein sehr guter Side-Effekt.
Das war uns jetzt mal wichtig, euch erklärt zu haben. Haben wir das geklärt? Machen wir weiter.
Knabe Cola. Erst knackt's, dann knallt's.
Werbung Ende.
Und sonst so?
Ganz genau, Larissa Mühlhaus. Leute, vielleicht habt ihr mein grün-weißes Herz brechen hören. Larissa Mühlhaus wechselt zur Eintracht Frankfurt. Im Sommer wird sie da starten. Ist natürlich für sie selber total krass und für Frankfurt auch, so eine gute Offensivspielerin zu haben, die vom Punkt sicher ist, die tolle Freistöße spielt, die einfach so präsent auch ist da vorne. Thema, wie sie aus dem Spiel raustrifft, ist ja eins, über das wir auch ab und zu sprechen, aber per se erstmal stark. Andererseits habe ich auch direkt gesagt, so ein Fragezeichen. Miri, das Thema Spielerinnenentwicklung bei Frankfurt, ein Thema, wo ich gerade aktuell so ein bisschen Bauchschmerzen habe, sage ich mal. Also gerade in dieser Saison ist da jetzt individuell, finde ich, nicht so wahnsinnig viel gesehen, weswegen ich natürlich auch mit grün-weißem Herzen denke, ach, bleibst du doch noch mal ein bisschen bei Werder. Aber für Frankfurt, für Mühlhaus natürlich auch, sich auf internationalem Parkett zu beweisen, ganz andere Geschichte. Und der Ausverkauf beim VfL Wolfsburg, der geht indes weiter. Also nicht unbedingt Ausverkauf, aber Abschiede zumindest. Wir haben gerade über sie gesprochen, Nelly Smolarczyk, die verlängert ihren Vertrag nicht. Und auch, und das ist ja eigentlich das viel größere Ausrufezeichen, Lynette Behrenstein. Die beiden verlassen die Wölfinnen also auch im Sommer, was richtig, richtig hart ist und richtig komisch auch irgendwie es bekannt gegeben worden ist. Einfach in einer Instagram-Story ohne Verlinkung zu einem Artikel auf der Website. Ich habe auch auf der Website unter News nichts dazu gefunden. Also bisschen weird irgendwie. Noch weirder halt die Tatsache, wie viele Leute schon wieder bei Wolfsburg gehen, ey. Leverkusen hält eine wichtige Spielerin, nämlich Estrella Merino González, die verlängert ihren Vertrag. Seit 2017 ist sie schon bei der Werkself am Start. Also gut, da ein Talent zu binden, das auch auf dem Radar der Nationalelf steht. Und dann noch total spannendes Gerücht aus internationalen Gewässern. Alexia Putellas kennen wir natürlich alle, krasseste Spielerin überhaupt bei Barcelona am Start. Die spanische Nationalspielerin, die regelmäßig Preise abräumt noch und nöcher. Da hat es ein Gerücht gegeben, dass sie wohl zu den London City Lionesses wechseln soll. Da würden sich natürlich die Engländerinnen freuen, so eine krasse Spielerin in der Liga zu haben. Die Barca-Herzen werden brechen und irgendwie weiß ich auch nicht, wie das spielerisch so passen sollte, wenn es dazu kommt. Aber ja, Transfer, Fenster, Transfer, News, immer sehr spannende Geschichte.
Seit 2012 ist die bei Barcelona. Das wäre eine komplette Lebensveränderung, ich glaube, für alle, die es mit ihr halten und sie selbst sowieso. Nicht nur, dass sie das schlechtere Wetter wählen würde, aber okay, weil sie sich überleben.
Aber maybe keine Waldbrände mehr.
Das DFB-Team rutscht in der FIFA-Weltrangliste nicht nach oben. Leider ein Platz nach unten. Die neue Liste wurde jetzt veröffentlicht und es ist klar, England hat den DFB überholt. Um jetzt genau mal zu sein, Spanien auf der 1, die USA auf der 2, England jetzt auf 3 und die deutsche Nationalmannschaft eben auf der 4. Nina, du hast hier reingeschrieben, du hättest gedacht, dass das schon länger so ist.
Ja, ehrlich gesagt schon. Also so stark wie die Engländerinnen in den letzten Jahren sind, war ich so ein bisschen überrascht. Hey, das DFB-Team ist immer noch vor England?
Ja, haben einfach zu lange, in Anführungsstrichen, Titel abgesahnt, eben auf internationaler Ebene. Europameisterinnen, Weltmeisterinnen. Also das ist ja gerade in den 90er und frühen 2000er Jahren hat da Deutschland einfach so viel abgesahnt. Ich glaube, das hat eine Weile gehalten.
Ja, und jetzt eben dann auch in dieser Liste von England überholt.
Aber die WM in Brasilien, die kommt ja noch.
Turbine öffnet wohl die Tür für InvestorInnen. Laut einem Beitrag von Rise of Women's Football wollen sie wohl Teile der Struktur abspalten, um die Teilhabe von InvestorInnen zu ermöglichen. Bei Turbine geht ja echt seit Jahren schon ganz, ganz viel den Bach runter. Lange, lange, lange immer nach HauptsponsorInnen gesucht, nach TrikotsponsorInnen, lange Zeit eben ohne großen Sponsor auf der Brust aufgelaufen. Und jetzt soll das eben passieren, um mehr Geld reinzuspülen, um den Verein wieder zu stabilisieren. Turbine ja in der zweiten Liga auch eher mit Blick nach unten als mit Blick nach oben zum Wiederaufstieg gerechnet. Und jetzt natürlich die Frage, Miri, ist das der viel beschworene Ansatz, den es braucht bei Turbine Potsdam, den sie fahren müssen, um sich im Frauenfußball zu halten?
Wahrscheinlich schon. Also ich glaube einfach langsam, oder es ist eigentlich schon länger klar, ohne Geld kommst du auch im Fußball nun mal nicht klar und auch das regiert dort eben und ohne Hauptsponsor eine Zeit lang ohne Trikotsponsor aufzulaufen und so, das ist eigentlich gar nicht richtig, kann man sich gar nicht richtig vorstellen im Fußball, eben im Profifußball. Und wenn sie es jetzt eben schaffen, zweite Liga zu halten, wäre schon mal sehr, sehr wichtig, weil du bist einfach so ein fetter Verein eigentlich, der in der Geschichte so viele große Titel geholt hat. Aber das verblasst halt so langsam, ne? Und das ist die Schnelllebigkeit des Fußballs auch, weshalb sie diesen Schritt hätten, meiner Meinung nach, viel früher gehen müssen, wenn sie merken, es geht bergab, du bist nicht mehr attraktiv für Spielerinnen. Da passiert was in den Köpfen und da wird Turbine nach und nach nun mal, ja, ausgeschaltet und die kleinen Mädchen von heute kennen halt Turbine Potsdam nicht mehr. So, und das musst du, da musst du wieder gegen ankämpfen. Und wenn das der Weg ist, dann drücken wir die Daumen, dass es was wird.
Eben drücken wir die Daumen, weil ich frage mich halt, wenn man so lange keinen Hauptsponsor gefunden hat, wie sollen dann jetzt InvestorInnen gefunden werden? So. Fragezeichen über Fragezeichen, aber wir drücken, wie gesagt, natürlich offensichtlich die Daumen, dass dieser Verein sich wieder fangen kann und gute Möglichkeiten auch einfach für SpielerInnen bieten kann in dieser Region, damit halt im Osten dann nicht nur Berlin da ist, sondern vielleicht auch ein bisschen Brandenburg am Start ist.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Spieltag 24 steht auf dem Programm, also der drittletzte in dieser Bundesliga-Saison. Bevor der aber dann am Freitag losgeht, haben wir das Nachholspiel von Werder Bremen, die Bayern empfangen. Nachholspiel von Spieltag 18. Wir hatten jetzt zuletzt ja, haben wir erwähnt, auch das Spiel gegen Wolfsburg von Bremen. Wenn die Werderanerinnen genauso erfolgreich sind wie gegen die Wolfsburgerinnen, glaube ich, würden sie sich nicht beschweren, gegen die Bayern auch ein Unentschieden zu spielen. Das wäre schon krass. Auch da trotzdem einfach spannend, weil die Münchnerin eben, haben wir ja schon gesagt, dieses spannende Rückspiel eben auch gegen Barcelona in den Köpfen haben werden. Das ist jetzt wieder die Herausforderung, das abzuschütteln. Also schauen wir mal, wie sich Werder gegen die Bayern so schlägt. Nachholspiel vom 18. Spieltag steht an, bevor es dann eben am Freitag losgeht mit, Wir haben es schon angesprochen, das direkte Aufeinandertreffen der Aufsteigerinnen. Der HSV empfängt Union Berlin.
Genau, im Volksparkstadion in Hamburg. Große Geschichte natürlich wieder. Und möglicherweise da also die Möglichkeit für den HSV, sich weiter abzusetzen, oder die Möglichkeit für Union, den HSV da runterzuschubsen nochmal. Samstag haben wir dann Köln gegen Werder Bremen und den VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. Und Sonntag dann hier wieder der Bogen vom HSV zur SGS Essen. Die SGS spielt gegen Leverkusen. Also da richtig harter Stoff, harter Tobak, wie auch immer man sagt, da eben den Anschluss zu halten. Und Jena spielt dann auch direkt am Sonntag gegen den SC Freiburg. Und Montagabend haben wir dann Frankfurt gegen Nürnberg. Da wird sicherlich ganz, ganz viel im Vorlauf nochmal die Trommel gerührt von wegen Hinspiel, 5-3 gewonnen, völlig wilde Geschichte. Vielleicht schaffen sie es ja nochmal, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, wie motiviert eben auch die Frankfurterinnen durch diesen Sieg gegen Wolfsburg jetzt sind. Ich bin super gespannt, ob wir da nächste Woche vom ersten feststehenden, abgestiegenen Team sprechen können, das dann eben KCS Jena heißen würde. Warten wir es ab, um das schon mal vorwegzunehmen. Das Spiel vom 24. Spieltag müssen die Bayern-Frauen natürlich auch nachholen. Das findet dann am Mittwoch wiederum statt, also nächste Woche, geht dann gegen Hoffenheim. Also wild irgendwie dieser Spielplan für die Münchnerinnen.
Völlig.
Aber ja, das ist dann dieser Sport.
Genau, weil sie eben am Sonntag das Champions League Halbfinale Rückspiel machen. Und ganz kurz nochmal, was mir gerade eben noch eingefallen ist, was ich gar nicht gesagt habe, als ich über das Spiel gesprochen habe. Köln gegen Werder findet im Rhein-Energie-Stadion statt. Großes Ding. Hoffentlich auch bei schönem Sonnenschein. Und dann geht ihr alle dahin. So.
Ja, so. Habt und ihr die Aufforderung damit, jetzt hoffentlich gehört.
So, und damit, liebe Miri, machen wir mal einen Strich drunter. Ne? Ganz, ganz lieben Dank an euch alle fürs Zuhören. Lieben Dank, Miri, für deine Zeit. War wieder sehr schön.
Sehr gerne. Ich danke dir und euch allen. Eine tolle Woche, einen tollen Tag. Gute Nacht, guten Morgen. Macht's euch schön.
Tschüssi.
Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.